Und Friedchen hatte eben während des Lobpreises noch ein Wort aus Offenbarung 22, Vers müsst ihr nachgucken, weiß ich nicht genau. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus, und mein Lohn mit mir. Ich werde jedem geben nach seinen Werken. Ja, ich glaube, dass Jesus kommt bald und jeden gibt, was er verdient. Ich glaube nicht, dass wir uns Seligkeit oder Erlösung verdienen können. Ich glaube auch nicht, dass Jesus das meint. Aber dass wir uns auf ihn ausrichten, dass wir von ihm nehmen, was er uns gibt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wir können nur die Werke tun, die er uns gibt, nicht unsere eigenen. Ja, Heilung. Ich fange mal mit Krankheit an. Krankheit ist Teil unseres Lebens, oder? Wer von euch war noch niemals krank? Also ich habe meine Hand jetzt nicht, ich war auch schon krank. Das gehört zu unserem Leben dazu, also das ist für uns normal, Krankheit. Genau. Und wir haben gelernt, damit umzugehen. Wir sind froh über Ärzte und auch andere Heilberufe. Das sind ja nicht nur Ärzte. Und wir sind dankbar für Medikamente und auch die ganzen Behandlungen, die wir bekommen können. Aber ich stelle fest, bei uns in unserem Land spielt göttliche Heilung kaum eine Rolle. Wir haben es nicht nötig. Habt ihr mal über diesen Punkt nachgedacht? Wir haben es nicht nötig. Wir haben genug Ärzte. Wir haben genug Krankenhäuser. Wir vertrauen der Wissenschaft oft mehr als Gott. Und dabei wird uns immer wieder deutlich vor Augen geführt, wie begrenzt die Wissenschaft, die ärztliche Kunst und so weiter ist. Obwohl da ja schon ganz, ganz viel passiert ist und auch die Ärzte viel, viel mehr wissen als früher und dennoch, sie sind begrenzt. Sie können nicht jedem helfen. Sie können nicht jede Krankheit heilen. Auch ihr Wissen und auch ihre Diagnostik ist begrenzt. Und ich will heute gar nicht über Corona reden, das hören wir schon oft genug. Genau. Ich möchte heute Morgen über göttliche Heilung reden und sie mehr in den Blickpunkt rücken. Uns bewusst machen, dass das nicht eine Alternative ist, die man eventuell auch noch, wenn gar nichts anderes mehr hilft, nutzen kann, sondern dass wir anfangen, wieder das in Blick zu nehmen, dass Jesus das für uns vollbracht hat am Kreuz. Und ich predige das nicht nur euch, ich predige das mir ganz genauso. Ich bin wahrscheinlich nicht unbedingt derjenige, der jetzt so göttliche Heilung, so nur das und nee, ich habe auch meine Fragen und ich lebe genau in dieser Spannung auch, es passiert mal und es passiert mal nicht. Aber was ich deutlich machen will, in der Bibel steht mehrmals, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das möchte ich mir vor Augen führen, das möchte ich im Herzen ergreifen und das im Blick haben, durch seine Wunden. Und das meint, Jesus ist am Kreuz gestorben für unser Heil, für unsere Erlösung, aber genauso für unsere Krankheiten. Das gehört genauso mit dazu. All das, was er am Kreuz erlitten hat, an Schmerzen und vorher auch bei der Geißelung und all das, das hat er für uns gelitten, damit wir es nicht leiden müssen. Alle Krankheit, alle Schmerzen hat er auf sich genommen. Und das ist ein Versprechen, was wir beanspruchen dürfen. Aber das müssen wir auch im Blick haben, sonst tun wir es nicht. Jesus ist gekommen, unter anderem auch, um zu heilen. Und ich bin ja dabei, im Moment im Johannesevangelium, das Johannesevangelium anzuschauen und da eben Dinge auch rauszugreifen und darüber zu predigen. Und das Johannesevangelium, ich habe mir das angeguckt, eigentlich ist das nicht unbedingt das Evangelium, was man nimmt, wenn man über Heilung predigt, weil da steht nicht ganz viel drin über Heilung. Man muss es suchen. Aber es stehen durchaus Dinge drin und die gucken wir uns heute auch an. Es gibt in anderen Evangelien viel, viel mehr. Und wenn wir uns das vor Augen führen, wir dürfen ja nicht nur ein Evangelium angucken und sagen, das ist das Leben Jesu. Wir müssen im Grunde das Ganze angucken, weil erst dann gibt sich ein ganzes Bild. Und wir stellen fest, ein Großteil seines Dienstes, den Jesus hier auf dieser Erde gehabt hat, bestand darin, Menschen zu heilen. Ja, er hat ganz viel auch gepredigt, er hat das Wort Gottes weitergesagt, hat immer vom Reich Gottes gesprochen, aber immer wenn Kranke zu ihm kamen, hat er sie geheilt. Genau, und wir fangen mal an bei dem ersten Heilungswunder, was im Johannesevangelium steht. Johannes 4, 46 bis 53. Und er kam wieder nach Kana, dem Ort in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Zu dieser Zeit lebte ein Beamter des Königs in Kapernaum und dessen Sohn war schwer erkrankt. Als er hörte, dass Jesus von Judäa zurück nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, mit nach Kapernaum hinunterzukommen und seinen Sohn zu heilen, der schon im Sterben lag. Jesus sagte zu ihm, wenn ihr keine außergewöhnlichen Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Doch der Beamte des Königs flehte ihn an, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus da zu ihm, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte an das, was Jesus ihm gesagt hatte und machte sich wieder auf den Weg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Sklaven entgegen und verkündeten, dein Junge lebt und ist gesund. Und er fragte sie aus, seit wann genau es dem Jungen denn besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr verschwand das Fieber. Da wusste der Vater, dass das genau der Zeitpunkt war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte an Jesus, er und alle in seinem Haus. Was würdest du machen, wenn dein Sohn im Sterben liegt? Ganz ehrlich, Notarzt rufen, oder? Das ist das Erste, was mir einfällt dazu. Damals gab es keinen Notarzt. Der Vater war verzweifelt. Was soll er tun? Und er hatte von Jesus gehört. Jesus war zu der Zeit schon berühmt dafür, dass er überall Wunder getan hatte und Menschen geheilt hat. So, und er erinnert sich, so, da, der Jesus ist gerade wiedergekommen und da muss ich hin, sonst wird mein Sohn nicht gesund. Und er läuft dahin und bittet ihn. Und die Reaktion, die erste Reaktion von Jesus ist sehr überraschend, oder? Wenn ihr nicht Wunder und Zeichen seht, dann glaubt ihr nicht. Das ist doch eher so, geh mir vom Acker, was willst du von mir? Ja? Also nicht unbedingt so von wegen, natürlich mache ich den gesund. Nein, so, und das überrascht eigentlich so, weil wir kennen Jesus eigentlich eher so, als dass der jedem, der zu ihm gekommen ist, auch geheilt hat. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass viele nur diese Zeichen sehen wollten. Dass das ein falscher Fokus war. Es ging nicht um den Menschen, sondern es ging um Zeichen und Wunder. Um Spektakuläres. Heute würde man sagen, das ist das, was nachher in der Bildzeitung steht und in den großen Lettern da drauf steht. So, darum ging es. Aber Jesus ging es nicht darum. Es ging ihm nicht darum, irgendwelche spektakulären Dinge zu machen. Und das merkt man danach an seiner Reaktion. Es ging ihm um die Menschen. Er hatte Barmherzigkeit für Menschen, die krank sind, die in Not waren. Und er merkte bei diesem Vater, der lässt auch nicht locker. Es geht ihm nicht um Zeichen und Wunder, sondern es ging ihm um seinen Sohn, dass er am Leben bleibt. Und darauf geht Jesus ein. Er sieht den Glauben, er sieht das Festhalten. Und trotzdem er den Vater eigentlich zurückstößt, der Vater hält dran fest. Ich lasse mich davon nicht abbringen, sondern ich halte daran fest. Jesus, du bist der Einzige, der meinem Sohn helfen kann. Und Jesus tut das. Auf Entfernung. Jesus macht nichts Spektakuläres. Er redet, er sagt ein Wort. Und daran sieht man, dass das keine besondere Handlung notwendig ist, kein besonderer Impfstoff notwendig ist, sondern es ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes. Und Jesus hat sie in dem Moment in Anspruch genommen und es geschieht, auch auf Entfernung. Er brauchte den Sohn nicht mal anrühren, er wurde gesund. So, das ist der Auftrag, den Jesus ausübt, überall wo er ist. Erlösen und retten und heilen. Und die Frage, die ich jetzt mal stelle, wird jeder gesund? Ich glaube, die Frage hat sich jeder schon mal gestellt. Und ich bin nicht derjenige, der sagt, natürlich wird jeder gesund, weil es steht doch in der Bibel, ja? Durch seine Wunden sind wir geheilt, also wird jeder gesund. Dazu habe ich selber schon viel genug erlebt und ich kenne diese Spannung. Wir kennen Leute, die gesund geworden sind und wir kennen Leute, die nicht gesund geworden sind. Obwohl wir daran glauben, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Ich lese eine Stelle, wo das deutlich wird. Tatsächlich steht auch in der Bibel, dass Jesus nicht jeden gesund gemacht hat. Johannes 5, 1 bis 9. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste in Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte, Gelähmte, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel des Herrn und bewegte das Wasser. Und wer danach als erster ins Wasser stieg, wurde geheilt. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war und er fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus da zu ihm. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Und das geschah an einem Sabbat. Jesus geht gezielt an diesen Ort. Er kennt diesen Ort und er weiß auch, was an diesem Ort passiert und was die Menschen glauben. Er geht also gezielt hin. Da sind viele, viele Kranke auf einem Haufen. Und das wäre die Gelegenheit für Jesus, hier ein spektakuläres Wunder zu tun, indem er alle heilt. Und den Ort leer macht, dass die Bäder, die da drin sind, die diese Wasserstellen, dass sie nur noch zum Baden dienen, aber nicht mehr den Kranken zur Heilung. Aber was macht Jesus? Er geht ganz gezielt auf einen einzigen zu und fragt ihn, willst du gesund werden? Interessant, ne? Er hätte ja einfach sagen können, ich weiß, du bist 38 Jahre lang krank, du kannst dich nicht bewegen, keiner bringt dich ins Wasser, aber ich komme jetzt, um dich zu heilen. Macht er aber nicht. Er fragt. Finde ich interessant. Sollten wir mal überlegen. Wir gehen so oft hin und sagen so, wir legen dir die Hände auf, damit du heil wirst. Manchmal sollten wir fragen, ob derjenige wirklich auch gesund werden will. Hat Jesus häufiger gemacht, nicht nur bei dem. Also er fragt. Und dem kommt das erste in Gedanken so, ich kenne nur ein Mittel, um gesund zu werden, aber ich habe keinen, der mich dahin bringt. Also wenn das Wasser sich bewegt. Ein Mittel, ein Impfstoff, sage ich mal, im übertragenen Sinne, ein Impfstoff. Ich muss irgendwas, so, ich weiß genau, wie ich gesund werden muss, aber ich kann's nicht erreichen, ich komme nicht ran. Die unter 60-Jährigen sind noch nicht dran mit dem Impfstoff. Ich komme noch nicht dran. Ist das Einzige, was mir helfen kann? So, deswegen, Jesus sagt, willst du gesund werden? Und er sagt nicht einfach ja, obwohl aus seiner Antwort deutlich wird, ja, er will gesund werden. Er ist 38 Jahre, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, 38 Jahre lang gelähmt zu sein. Und Jesus sieht seine Not und er sagt einfach, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und er ist auf den Schlag geheilt. Allein merken wir, welche Kraft Gottes dahinter ist. Da ist nichts an Impfstoff, an Behandlung. Er spricht das Wort und er wird gesund. Das ist die Macht Gottes, das ist seine Schöpfungskraft und die wird hier wirksam und er steht auf und ist gesund von dem Moment an. Die ganze Krankheit, all das, was ihn gehindert hat, ist vorbei. Und dann geht Jesus wieder. Und wir fragen uns, was ist mit all den anderen Kranken? Meistens fragen wir uns das gar nicht, weil wir sind so froh darüber, und dann geht ja die Geschichte weiter mit dem Gelähmten. Die Juden beschweren sich von wegen, dass Jesus am Sabbat geheilt hat und dann gibt's die große Diskussion und so weiter. Aber was ist das mit all den anderen Kranken? Und ich kann euch keine Antwort darauf geben. Das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Gott ist souverän. Gott ist, ja, er ist auch der Heiler. Und er macht auch hier an dieser Stelle ein spektakuläres Wunder. Und dennoch bleibt es, dass die anderen krank sind. Warum? Ich habe keine Antwort. Und es gibt auch nicht für jede Frage in der Hinsicht eine Antwort, ob jemand gesund wird oder nicht. Es gibt Gründe, die dagegen sprechen, also die Heilung hindern, ja? Und da gehe ich auch gleich drauf ein. Aber wir wissen nicht immer, warum es nicht geschieht. Es ist auch ein Stück weit, wir haben keine Verfügung über Heilung. Wir können nicht sagen, so, der Herr hat gesagt, wir sollen für Kranke beten, also wird das immer geschehen. Als wenn wir es in der Hand hätten, als wenn wir diese Kraft hätten. Als wenn hier die Kraft drin stecken würde. Wenn die Kraft hier drin stecken würde, dann würde ich jedem nur einen Tropfen geben und jeder würde heil werden. Aber es ist nicht hier drin. Es ist Gott, der heilt. Es ist seine Kraft. Und dieses ist nur ein Mittel für uns, um die Gegenwart Gottes zu spüren. Mehr ist es nicht. Es ist Öl. Und egal welches Öl ich nehme, ob das jetzt aus Israel stammt, dieses stammt jetzt aus Israel, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist im Grunde für uns nur ein Spüren, ich bin Gott nahe und Gott berührt mich jetzt. Und wenn ich das glauben und fassen kann, dann hilft mir das, das in Anspruch zu nehmen. Das ist das, was hier drin steckt. Es ist kein Impfstoff. Nur mal so nebenher. Also wir haben es nicht in der Hand. Manchmal wünsche ich mir, dass ich das in der Hand habe, aber wir haben es nicht. Es ist von Gott. Gott ist derjenige, der heilt. Jesus ist derjenige, der uns die Heilung vollbracht hat. Und er wird es uns in seiner Gnade geben. Und er hat manchmal einen anderen Blick als wir. Auch eine andere Absicht als wir. Und wir können uns nur demütig wirklich sagen, so Herr, schenk du Gnade. So wie der Vater, ja, der sagt so, Jesus, du musst mir helfen. Ich habe nichts anderes. Das ist Glauben. Und im Glauben das zu ergreifen. So. Es gibt Gründe, die Heilung hindern. Und ein Grund, da nehme ich jetzt auch eine Bibelstelle, weil die bespricht von einem dieser Gründe. Die lese ich vor, auch in Johannes 9, Vers 1 bis 7. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geht zum Teich Schiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Und der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Diese Form der Heilung, hier hat Jesus tatsächlich eine Handlung vollzogen. Bei den anderen beiden, wo wir das gelesen haben, hat er nur etwas gesagt. Hier spuckt er auf die Erde, macht einen Brei und schmiert dem das auf die Augen. Wir würden sagen, das ist eklig. Also ich glaube, wenn ihr nachher kommen würdet und ich würde für euch beten und ich würde das machen, dann weiß ich nicht, ob ihr das dann zulassen würdet. Jesus hatte da eine andere Stellung. Der durfte das. Also Jesus hat, glaube ich, ganz bewusst, ganz häufig unterschiedliche Dinge verwandt, damit wir nicht sagen, so muss es sein. So geschieht Heilung. Nein, sie geschieht nicht so, sondern total individuell. Jeder wird anders geheilt, jeder darf auch eine andere Berührung kriegen und wir dürfen uns immer wieder auf Gott ausrichten, so wie willst du es tun, was sollen wir tun, was für eine Handlung soll da auch drinstehen. Gut, aber ich wollte an dieser Stelle auf was anderes eingehen. Die Jünger fragen, wer hat gesündigt? Der selber oder die Eltern? Für sie kam überhaupt kein anderer Grund in Frage, warum derjenige blind war. Was anderes fiel ihnen gar nicht ein. Es muss Sünde im Spiel sein. Entweder hat er selber gesündigt oder seine Eltern. Das höre ich übrigens leider sehr häufig, dass das so der erste Grund ist. Das muss ja irgendwas mit Sünde zu tun haben, dass du krank bist. Ich finde das so gut, dass Jesus hier sofort sagt, weder der noch die. Nein, Sünde hat in diesem Fall überhaupt keinen Grund. Das ist überhaupt nicht die Ursache. Wir dürfen nicht immer so eng gucken. Nein, das kann ganz, ganz viele andere Gründe haben. Und Jesus sagt hier einen, weil Gott seine Macht erweisen will. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist das schon herausfordernd. Also für mich ergeben sich daraus Fragen. Wie kann Gott jemanden Blindheit auferlegen, unter Blindheit leiden lassen, um sich selbst zu verherrlichen? Darf der das? Ist das nicht überheblich? Ist das nicht irgendwie gemein? Dürfen wir solche Fragen überhaupt stellen? Kann Gott gemein sein? Kann Gott überheblich sein? Ich glaube, dass wir an der Stelle ganz demütig sein dürfen und sagen, ja, Gott ist unser Schöpfer. Gott ist der Allerhöchste, der Allmächtige. Und dann kann man sagen, er darf tun, was er will. Tatsächlich. Und wir haben nichts dagegen zu meckern. Ich wäre derjenige, der gemeckert hätte, ganz sicher. Aber ich darf sagen, nein, Herr, du bist der Allerhöchste. Und du hast was damit im Sinn. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach schließen dürfen, so Gott hat aus Selbstsucht gehandelt hier. Er will verherrlicht werden. Wozu hat das Ganze gedient? Auch für den Blinden. Wenn wir das weiterlesen, der Blinde ist dadurch zum Glauben an Jesus gekommen. Ist das nichts? Ist Heilung wichtiger als Erlösung? Kann man das überhaupt abwerten oder bewerten? Ich glaube, wenn Gott wählen müsste, Heilung oder Erlösung, würde er sich immer für Erlösung entscheiden. Warum? Wenn du erlöst bist, wirst du in Ewigkeit gesund sein und bei Gott leben. Wenn du nur sehen willst, dann kann es sein, dass du nur deine restlichen 30, 40, 50, 60 Jahre hier auf der Erde sehen wirst, was für ein Elend hier auf dieser Erde herrscht. Vielleicht auch Freude haben, keine Frage. Und dich an dem Schönen erfreuen, aber wo bleibst du dann in Ewigkeit? Und diese Wertigkeit, in der Ewigkeit erlöst zu sein und immer gesund zu sein, wiegt doch viel, viel mehr, als hier auf der Erde gesund zu sein. Und wenn Gott die Wahl hat, glaube ich, wird er sich immer für Erlösung entscheiden. Wobei das nicht heißt, dass er nicht auch heilt. Versteht ihr? Gott hat seinen Blick. Und ich habe das tatsächlich mal bei jemandem erlebt, wo wir immer wieder gebetet haben, dass er wieder gesund wird. Und der Herr mir dann irgendwann mal mir selbst im Stillen dann einen Impuls gegeben hat und gesagt hat, wenn der gesund wird, dann fällt er wieder vom Glauben ab. Und dann war für mich klar, es ist wichtiger, der bleibt in seinem Zustand und wird aber gerettet, wird erlöst, als wenn er gesund würde und dann vom Glauben abfallen würde. Gott hat seinen Blick darauf und er kennt die Herzen ganz genau. Also das kann ein Grund sein. Und hier in diesem Fall, Gott wollte sich verherrlichen und er hat sich nicht nur an dem Blinden verherrlicht. Bitte, das hat Rattenschwanz ist eigentlich der verkehrte Ausdruck hier, sondern das hat diese Botschaft beziehungsweise dieses Geschehen hat weit um sich gegriffen. Die ganzen Pharisäer haben darauf geguckt, haben das wahrgenommen und natürlich auch alle anderen. Und viele sind deswegen zum Glauben gekommen, weil sie das gesehen haben, weil der Blinde auch nicht stumm war und weil die Pharisäer das im Grunde genommen dadurch, dass sie darauf rumgehackt haben, dass das am Sabbat geschehen ist, ist diese Botschaft immer mehr verbreitet worden. So, das hat einen viel größeren Umfang gehabt, als nur, dass der Blinde geheilt worden ist, sondern es sind noch viel, viel mehr geheilt worden. Und trotzdem haben die Jünger mit ihrer Frage nicht Unrecht. Sünde kann ein Hinderungsgrund sein für Heilung. Kann. Und bei all dem, was ich jetzt sage, das sind Gründe, die können. Aber das heißt nicht, das muss jetzt genau das sein. So, Sünde, was ist Sünde? Eine Haltung oder eine Handlung, von der dir klar ist, dass sie nicht in Ordnung Gott gegenüber ist. Um das ganz einfach zu sagen. Ich könnte jetzt auch eine Riesenlatte von Sünden aufzählen und trotzdem würde ich nicht genau das treffen, was es ist. Also eine Haltung oder eine Handlung, von der dir klar ist, dass sie nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Und da müssen wir nicht, das ist gut, die Bibel zu lesen, auch in der Hinsicht, aber wir können uns da auch auf den Heiligen Geist verlassen, dass er uns das bewusst macht. Und wenn ich an dieser Sünde festhalte, an dieser Haltung oder an dieser Handlung, dann kann sie mich hindern, gesund zu werden. Das ist tatsächlich so. Was da zum Beispiel dazugehört, um nur mal drei Beispiele zu nennen, zu viel essen und zu viel trinken. Wenn ich weiß, ich esse zu viel, dann hat das auch Auswirkungen auf meinen Körper. Und mit Sicherheit keine guten Auswirkungen. Das heißt, ich kann davon krank werden. Wenn mir das bewusst ist und ich das nicht ändere, dann kann ich noch so viel beten. Ja? Versteht ihr? Gott wird nicht gegen unseren Willen uns heil machen und wir machen uns dann wieder kaputt. Nein, er wird uns erstmal dazu bringen, gesund zu leben und dann wird er uns auch gegebenenfalls heilen, aber nicht andersrum. Ein dritter Punkt, Groll oder Vorwürfe im Herzen machen uns krank. Das ist eine Haltung, die ich gegen jemanden haben kann und die machen uns krank. Das ist diagnostisch, ärztlich nicht nachzuweisen. Aber ich weiß, dass sowas tatsächlich auch Krebs auslösen kann. Wobei ich kann das nicht beweisen. Man kann darauf nur schließen, wenn diese Vorwürfe fallen gelassen werden, das heißt Vergebung ausgesprochen wird, dann ist das schon passiert, dass die Leute geheilt waren. Versteht ihr? Also Sünde kann Heilung hindern. Und wenn sie weg ist, die Sünde, dann kann sie die Heilung ermöglichen. So, fehlender Glaube kann ein Grund sein. Von Glauben wird immer wieder geredet und ganz zu Anfang bei der ersten Geschichte, wir merken, wie der Vater glaubt, wie er an Jesus festhält und da merken wir, dass dieser Glaube tatsächlich dazu führt. Und wir kennen viele andere Geschichten, wo das auch so ist, dass der Glaube tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor dabei ist, dass wir Heilung in Anspruch nehmen. Und ich habe auch in der Einleitung das schon gesagt, wenn wir das fassen können, Jesus ist ist gestorben, damit ich heil werde. In seinen Wunden bin ich geheilt. Das kann ich wissen, aber das reicht nicht. Ich muss es glauben, ich muss es in Anspruch nehmen und ich muss das festhalten. Und das kann ich nicht machen. So, deswegen das sollte uns bewusst dabei sein. Wir sollten es klar darüber werden. Glaube ist keine Leistung. Ich kann Glaube nicht von mir aus hervorbringen. Das denken wir manchmal. Aber wir können Glauben nicht hervorbringen von uns aus. Ich kann etwas dafür tun, dass Glaube in mir entsteht. Das heißt, wenn ich im Wort Gottes lese, Wenn ich mir die Bibelstellen angucke, wo Jesus geheilt hat, dann wirkt das Glauben in mir, weil ich glauben kann, Jesus hat das wirklich getan. Ja? Auch beten, mit Jesus sich unterhalten, zu hören, was Jesus dazu sagt, auch das kann den Glauben in mir ermöglichen. Das heißt, dass der Glaube wächst. Aber letztendlich wird der Glaube von Gott geschenkt. Und ich öffne mein Herz, damit der Glaube dort wachsen kann. So entsteht Glaube. Also von daher, du hast keinen Glauben, ist ein Vorwurf, der überhaupt nicht angebracht ist. Es gibt viele Dinge, die uns den Glauben rauben. Wenn wir sehen, dass Menschen nicht geheilt werden, dann nimmt uns das Glauben, dann fängt der Zweifel an und der nimmt uns den Glauben. Und da gibt es keine Vorwürfe, das ist einfach, da müssen wir mit leben. Das ist eine Spannung, in der wir leben. Das habe ich selber durch, oft genug. Das ist eine Spannung, in der wir leben, wo wir dann irgendwann, Gott hat mich irgendwann mal gefragt, nachdem ich wirklich in Zweifel war, nach einem Erlebnis, wo eine Freundin gestorben ist, wo ich fest überzeugt war, Gott heilt sie, und dann ist sie doch gestorben. Und da habe ich mich gefragt, Herr, willst du wirklich noch heilen? Und ich habe ihr so oft um Heilung gebeten, sogar ausgesprochen, dass sie heil wird, und jetzt ist sie doch gestorben. Und ich war total frustriert. Und da waren Zweifel in mir und ich wäre nicht in der Lage gewesen, nochmal für Heilung zu beten in dem Moment. Und ich habe Wochen gebraucht und irgendwann hat der Herr mich gefragt, bist du bereit, nochmal für sowas zu machen, für Kranke zu beten? Und das war eine schwere Entscheidung, vor der ich da stand. Das ist mir nicht leicht gefallen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich weiß es nicht. Von mir aus, so wie ich mich im Moment fühle und was ich im Moment denke, würde ich sagen, nee, ich kann das nicht. Aber wenn du was tun willst, dann will ich dir nicht im Wege stehen. Also wenn du sagst, ich soll das tun und dir damit ermögliche, etwas zu tun, eine Heilung zu ermöglichen, dann will ich es tun. So habe ich habe mich entschieden im Grunde so gegen mein Gefühl, gegen all das, was ich erlebt habe, habe gesagt, ich will an dir festhalten, obwohl ich es kaum fassen kann. So, ja. Also das ist das, was ich zu Anfang sage. Ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, so, ich bin der Wunderheiler und ich mache euch alle heil. Nein, ich habe meine Zweifel daran. Und ich teile die auch mit euch, weil ich glaube, wir leben alle in dieser Spannung. Aber ich möchte uns trotzdem ermutigen, die Heilung ist von Jesus vollbracht. Und wir dürfen sie im Glauben in Anspruch nehmen. Auch wenn wir in dieser Spannung leben, dass nicht jeder gesund wird. Aber wir müssen es Jesus ermöglichen. Und das liegt an uns, an unserem Glauben. Und deswegen möchte ich daran mit etwas tun, dass wir diesen Glauben aufbauen, dass wir das fassen können. Das steht in der Bibel, das ist ein Versprechen. Gut, fehlender Glaube, da können wir was gegen tun. Es gibt Menschen, die an ihrer Krankheit so leiden, dass sie sich dafür entscheiden, lieber zu sterben. Das war übrigens in dem Fall, von dem ich eben gesagt habe, die Freundin ist gestorben. Irgendwann hat Jesus, also ich habe die über Monate begleitet, die hatte Krebs und das ging ihr immer schlechter. Und jedes Mal, wenn es ihr schlecht geht und sie hat gerufen, dann bin ich hingefahren und habe mit ihr gebetet. Und ich habe immer wieder den Herrn so, es geht ihr immer schlechter und was soll ich beten und wie soll ich beten? Und dann sagt der Herr irgendwann mal, als ich da auf dem Weg dahin war, frag sie mal, ob sie gesund werden will. Das war mir vorher nicht in den Sinn gekommen. Für mich galt nur, die Frau wird wieder gesund und ich tue alles dafür, dass sie gesund wird. An den Gedanken, dass sie vielleicht selber sagt, ich will nicht mehr, der Gedanke ist mir überhaupt nicht gekommen. Aber was ist denn daran so schlimm? Also was ihr schwer gefallen ist in dem Fall, was ihr richtig schwer gefallen ist, ihren Mann und ihre Kinder allein zu lassen. Aber sie sagt, ich möchte am liebsten nach Hause gehen, zu Jesus. Da bin ich erlöst, da bin ich befreit von allen Schmerzen, da muss ich nicht mehr leiden. Und deswegen hat sie sich das gewünscht. Das hat sie mir so gesagt. Und das war für mich überraschend. Aber das muss ich ihr doch zugestehen dürfen. Ich muss doch nicht gegen ihren Willen dafür Heilung beten, wenn sie das nicht will. Wir dürfen Menschen auch gehen lassen. Und manchmal so im Nachhinein, in dem Moment ist Trauer da, selbstverständlich, gerade wenn man nah dran ist. Aber manchmal muss man doch sagen, es war eine Erlösung. Es wäre viel schlimmer, wenn das noch länger gedauert hätte. Ja, und manches ist eine Erlösung. Also Tod ist für uns doch keine Katastrophe. Wenn wir wissen, wo wir hinkommen, kann das eine wunderbare Erlösung sein. Und Heilung ist nicht immer da der beste Weg. Warum auch immer. Auch das, ich habe nicht auf alles eine Antwort. Aber wenn jemand das möchte, das darf man respektieren. Und noch ein Aspekt. Manche Krankheit ist eine natürliche Folge des Alters. Oder? Hanne? Ganz so alt bin ich noch nicht wie Hanne. Und trotzdem merke ich so manches. Ne? Ja, und manches, unser Körper ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Sollten wir uns bewusst machen. Wir sind auf 70, 80 Jahre angelegt. Und wenn jemand 100 wird, oder 99, wie Prinz Philipp, toll, super. Klasse. Aber ich weiß nicht, ob der noch leben wollte. Mit 99. Verstehst du? Dein Körper, irgendwann ist die Luft raus. Da hast du keine Kraft mehr. Was sagte Monika gestern? Ich fühle mich noch wohl, aber ich merke, je älter ich werde, desto weniger Kraft habe ich. Es geht alles langsamer, aber ich freue mich noch am Leben. Das ist eine schöne Einstellung, finde ich gut. Aber sie akzeptiert auch ihre Schwächen, dass der Körper eben abnimmt, dass er nicht mehr so kann wie. Und trotzdem heißt das nicht, dass keine Krankheit im Alter geheilt wird. Bitte versteht mich richtig. Aber manches darf ich schlichtweg auch einfach, ja, das ist eine Folge, unser Körper verschleißt. Im Himmel kriegen wir 9. Und der verschleißt nicht. Der ist für die Ewigkeit gemacht. Aber dieser hier jetzt, und ich gehe jetzt nicht auf die Gründe ein, warum, das wäre nochmal 5 Predigten extra. Das lassen wir weg. Und dann noch ein Aspekt. Unser Herr kann Krankheit zulassen, wenn seiner Meinung nach der Nutzen größer ist als der Schaden. Auch das ist ein Hindernis für Heilung, wenn man so will. Das bedeutet, dass wir wirklich auch demütig dem Herrn vertrauen können. Er meint es gut mit uns. In jeder Hinsicht. Aber manchmal ist es auch notwendig, dass wir gewisses Leiden ertragen müssen, um zu reifen oder heil zu bleiben. Ich nehme mal 2 Beispiele, auch aus der Bibel. Paulus, obwohl wir nicht genau wissen, was das für eine Krankheit war, das steht nicht ausdrücklich da. Er hat 3-mal den Herrn gebeten, ihn von diesem Leiden zu erlösen. Und er hat es nicht getan, aber er hat ihm eine Antwort gegeben darauf, und zwar, lass dir an meiner Gnade genügen. Für mich im Überlegen, was das bedeutet, heißt, Paulus, du brauchst ein gewisses Leiden, damit du demütig bleibst. Damit du dir bewusst bist, du bist auf meine Gnade angewiesen, du kannst das nicht aus dir heraus. Das ist die Gefahr, in der wir stehen, gerade für Leute, die sehr begabt sind und die sehr, sehr viel können. Wenn sie sich von Gott ablösen, dann ist die Gnade eigentlich weg. Wir überheben uns und Hochmut kommt vor dem Fall, sagt die Bibel. Das heißt, wir lösen uns von Gott. Und das ist das Schlimmste, was wir tun können, im Grunde genommen. Nicht nur, dass der Dienst dann kaputt geht, sondern auch wir lösen uns von Gott und entfernen uns immer mehr von ihm. Und das will der Herr nicht zulassen. Er möchte einen Dienst, der Menschen wirklich hilft, wodurch der Herr wirken kann. Und deswegen begabt er auch Menschen. Aber um die Gefahr des Hochmutes zu begrenzen, ist es gut, dass wir immer wieder auch auf unsere Menschlichkeit, uns unserer Menschlichkeit bewusst werden. So, und der Herr weiß, wie er das am besten macht bei jedem. Ich glaube auch nicht, dass das ein Beispiel ist, wo wir sagen können, so dass jetzt das Leiden, was ich jetzt habe, ist genau darauf zurückzuführen. Dann muss ich den Herrn fragen. Wenn er mir diese Antwort gibt, dann kann ich das ertragen. Und ansonsten darf ich weiter beten. Herr, nimm mir das. Das ist Krankheit, die nicht mir gehört. Die gehört dir. Die hast du getragen. Häufig wird Hiob als ungerecht oder als derjenige, dem Gott Leiden zugemutet hat, obwohl er nichts getan hat. Unschuldig Leidender. Ganz häufig wird Hiob angeführt. Aber wir müssen die ganze Geschichte von Hiob lesen. Wir müssen lesen, welchen Stand hatte Hiob, bevor er dieses Leiden erfuhr, und welchen Stand hatte er hinterher. Und das ist eigentlich der Kern dieser Geschichte. Nicht das Leiden ist der Kern, sondern im Grunde, dass er durch dieses Leiden sich so auf Gott ausgerichtet hat, und ja, er hat erstmal geklagt, aber als Gott ihm dann begegnet ist, hat er sein Herz geöffnet und hat Gott erkannt, wie er wirklich ist. Und das hat für Hiob viel, viel mehr Erlösung, als dass diese Zeit des Leidens ihn kaputt gemacht hat. Das war eine Zeit, die war total schwer für Hiob, gar keine Frage. Aber das musste anscheinend sein, damit Hiob sein Herz öffnet und Gott wirklich so begegnet, wie er wirklich ist. Und sich demütigt vor Gott. Er war nämlich gerecht. Er hielt sich für gerecht. Und das ist ein Hindernis dafür, dass wir erlöst werden. Wenn wir meinen, unsere Gerechtigkeit kommt von uns, dann werden wir nicht erlöst. Wenn wir nicht Jesus als den Erlöser annehmen und sagen, du bist es, der mich erlöst, nur du kannst mich erretten, dann werden wir nicht errettet. Ich kann es nicht aus mir. Genauso wenig, dass ich von mir aus gesund werde. So. Es gibt viele Gründe. Ich habe einige genannt, mag noch vielleicht den einen oder anderen mehr geben, wo wir sagen können, die sind uns bekannt. Das wissen wir, dass das Gründe sein können, die gegen Heilung sind. Und ich sage, es gibt mindestens noch mal genauso viele, die uns nicht bekannt sind, von denen wir nicht wissen. Und das lohnt sich auch nicht unbedingt danach zu fragen. Zu grübeln, warum, was könnte der Herr dagegen haben, dass ich geheilt werde. Solange wir nicht vom Herrn hören, lass dir an meiner Gnade genügen, dürfen wir daran festhalten, durch seine Wunden sind wir geheilt und dürfen den Herrn bitten, dass er uns heilt. Ja? Und natürlich dürfen wir diese Gründe mal durchgehen und sagen, so trifft einer dieser Gründe auf mich zu, dass ich zu wenig Glauben habe, dass ich irgendwo Sünde noch in meinem Leben habe. Aber wenn du das durchgegangen bist und sagst, nee, da war nichts, dann fang auch nicht an, noch tiefer zu graben. Dann darfst du einfach sagen, so, Heiliger Geist, wenn da noch was ist, dann zeig es mir, aber ich will jetzt nicht weiter grübeln. Weil dann konzentrierst du dich auf die falsche Sache. Dann suchst du nur nach Gründen, die das hindern könnten, statt nach dem zu gucken, der das ermöglichen kann. Und das hilft nicht deinem Glauben. Wenn ich nach Gründen suche, die das hindert, dann konzentriere ich mich auf diese Gründe, auf Hinderungsgründe, anstatt zu gucken, so, Herr, du bist doch derjenige, der heilt. Du hast überall, wenn Menschen zu dir kamen, du hast sie geheilt. Und in seinen Wunden sind wir geheilt, steht zweimal in der Bibel. Daran dürfen wir festhalten und darauf dürfen wir schauen. Und das baut meinen Glauben auf. Und trotzdem erleben wir das, wir sehen noch nichts. Wir haben eine Ina, für die wir schon ganz, ganz, ganz lange beten und die noch nicht gesund ist. Und da stehst du in dieser Spannung, ja? Und da musst du dich irgendwann entscheiden, was willst du glauben? Willst du jetzt an die Hinderungsgründe glauben oder willst du da an das glauben, was Jesus getan hat? Und ich will mich dafür entscheiden und ich muss mich auch immer wieder dafür entscheiden. Jesus, durch deine Wunden sind wir geheilt. Für Jesus gehören Heilung zum ganz normalen Alltag. Das gehört zu seinem Wesen dazu. Das möchte ich zum Schluss nochmal ganz deutlich machen. Das gehört zu seinem Wesen. Das ist nichts, wo er sagt, so, ich empfinde jetzt einen Auftrag und ich tue das, sondern das gehört zu seiner, das ist ganz normal für ihn. Das gehört zu seinem Handwerkszeug, sage ich mal, in dem Sinne. Er braucht nicht lange darüber nachzudenken. Und an einer Stelle wird das sehr, sehr deutlich. Unmittelbar vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane. Jesus wusste, was da kommt. Das war kurz bevor er ans Kreuz genagelt werden sollte und die ganzen Leiden davor. Kurz vorher, die Diener der Hohenpriester sind unterwegs und kommen in den Garten. Und Jesus sagt noch, so, wen sucht ihr? Und sie sagen, wir suchen Jesus. Und dann sagt Jesus, ja, dann lass aber die gehen. Und seine Jünger, die hatten zwei Schwerter. Und Petrus, so wie er ist, genau, Petrus zieht sein Schwert und geht gleich voll Attacke auf die raus, in die Flucht jagen und haut einem der Diener ein Ohr ab. Das lese ich mal, Johannes 18, Vers 10. Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte, und hieb damit auf den Sklaven des Hohenpriesters ein. Und dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus. Und im Johannes-Evangelium steht nichts weiter darüber. Da muss ich jetzt mal das Lukas-Evangelium dazu nehmen. In Lukas 22, Vers 50. Aber Jesus rief, hört auf damit! Und er berührte das Ohr und heilte den Mann. So ganz nebenher. Welch brisante Situation. Muss man das mal vorstellen. Anschließend wurde Jesus abgeführt und, ne, und das ganze Prozedere bis zum Kreuz. Aber vorher in dieser Situation, die Jünger voll Entspannung, die merken da, das wird gefährlich, hochbrisante Situation. Jesus weiß, es geht um ihn und deswegen, das hatte ich ja eben gesagt, er sagt so, lass dann wenigstens die gehen, aber die Jünger sind bereit zum Kämpfen. Und es droht zu kippen, das hätte jetzt auch eine Schlacht werden können. Ja, und der Erste hat sein Ohr schon verloren. Gut, dass Petrus nicht so gehauen hat. Ja, sondern wirklich nur so. Und Jesus so ganz nebenher, ohne viel Aufhebens, das sollte auch nicht dazu dienen, ein Wunder zu tun, sondern er wollte einfach diesem Sklaven helfen. Er wollte den Schaden, den Petrus angerichtet, den hat er mal ebenso nebenher gesund gemacht. Die Hand ausgestreckt und das Ohr geheilt. So ganz nebenher. Und da merken wir so ein Stück weit, und das wollte ich damit eigentlich ausdrücken, das ist so das Wesen von Jesus. Er will gesund machen. Das ist nicht, dass wir ihn anbetteln müssten. Das ist sein Wesen. Er will. Er ist auf die Erde gekommen, uns zu erlösen und auch gesund zu machen. Ja, auch wenn wir da zwischendrin gelesen haben, ja, er wehrt sich dagegen, nur spektakuläre Sachen zu machen. Darum geht es nicht. Uns geht es auch nicht darum, jetzt hier berühmt zu werden, weil hier so viele Wunder passieren. Letztendlich geht es doch um diejenigen, die leiden, die Krankheit haben und dass sie gesund werden. Das ist das, was Jesus im Fokus hat. Er möchte heilen. Er möchte gesund machen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich komme jetzt mal wieder zu uns. Wie gehen wir damit um, wenn wir krank sind? Ist göttliche Heilung dann manchmal vielleicht so das Letzte, was wir dann noch in Anspruch nehmen, wenn alles andere nicht mehr funktioniert? Woran denken wir zuerst? Welcher Arzt könnte am kompetentesten sein, mir dabei zu helfen? Welcher ist der Beste? Welcher Behandler ist der Beste? Welches Krankenhaus ist das Beste? Und ganz ehrlich, ich habe mich da selber gefragt und ich würde genauso denken. Also mir geht es jedenfalls so, dass ich so denke. Vielleicht denkt ihr ja ganz anders. Aber ich denke so. Aber dann habe ich mich gefragt, für wie vertrauenswürdig halte ich eigentlich die Ärzte, die ich zum Teil überhaupt gar nicht kenne? Wenn ich in irgendein Krankenhaus gehe, dann kenne ich die Ärzte in der Regel nicht. Da muss ich einfach ein Vorschussvertrauen haben. Wie viel Vertrauen habe ich eigentlich in Gott? Für wie kompetent halte ich Gott in der Hinsicht? Halte ich Ärzte für kompetenter als Gott? Das habe ich mich gefragt und da habe ich mich geschämt. Weil wenn einer uns kennt, dann ist das Gott, der hat uns gemacht. Der hat unseren ganzen Körper gemacht. Und der weiß auch genau, wie wir ticken. Der braucht kein Röntgengerät oder ein MT oder sonst irgendetwas, der weiß, wo es knackt und wo es und ob es körperlich eine Ursache hat oder eine geistliche Ursache oder eine seelische Ursache. Wir gucken hier so häufig nur aufs Körperliche. Gott wird immer, und das geht manchen Ärzten auch so, dass die nur aufs Körperliche gucken. Das weiß ich von meiner Frau, die das dann manchmal mit dem Kopf schüttelt und die auch die Zusammenhänge im Körper überhaupt nicht berücksichtigen. Gott guckt immer ganzheitlich. Gott hat nicht nur den Fokus, so da ist der Schmerz, also muss der da behandelt werden. Der weiß auch, wo der herkommt. Ich habe vorhin schon gesagt, manche Sünde hindert oder verursacht sogar Krankheit. Und er weiß, woher das kommt. Also muss die Ursache behandelt werden und nicht der Schmerz alleine behandelt werden. Manches ist übrigens ja auch dämonisch, das darf man ja auch nicht vergessen, habe ich eben vorhin gar nicht genannt. Auch Krankheiten können durch Dämonen ausgelöst werden. Das lesen wir auch häufig in der Bibel, dass Jesus einen Dämon ausgetrieben hat und auf einmal, also bei der einen Frau, die war verkrüppelt und als der Dämon weg war, da war sie wieder gerade. Das heißt, der Dämon hat sie verkrüppelt. Und da gibt es noch viele andere Fälle. Also so, was nützt das, der Frau Krankengymnaste zu geben und an der Wirbelsäule rumzumachen, wenn das ein Dämon ist, der das auslöst? So, Gott weiß das. Gott weiß die Ursache und deswegen, Gott ist doch viel kompetenter als, also ohne, ich will Ärzte überhaupt nicht schlecht machen, ich bin wirklich, das habe ich zu Anfang gesagt und ich meine das so, Ärzte ist ein Riesensegen. Auch für uns, wir dürfen auch zu Ärzten gehen, das ist gar keine Frage. Also ich will überhaupt gar keinen Gegensatz machen, auch Medikamente können uns helfen und können uns wirklich gut tun. Aber ich glaube, dass Gott doch an erster Stelle steht dabei. Oder? Und das wollte ich heute Morgen deutlich machen, dass wir, also für mich auch, so dass die Rangliste nicht so, wenn gar nichts mehr hilft, dann bitte ich Gott um Heilung. Nee, ich möchte das eigentlich umkehren. Ich bitte erstmal Gott um Heilung. So, und wenn er sagt, geh zum Arzt, dann gehe ich zum Arzt. Habe ich übrigens auch schon mal erlebt. Ganz, ganz, ganz schlimme Ohrenschmerzen. Und ich habe den Herrn gebeten und im Glauben gerungen, ob das Glauben war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Hoffnung und Herr, hilf mir und es hat nichts geholfen und die Schmerzen wurden immer schlimmer. Und irgendwann denke ich, alles nützt nichts und dann bin ich doch zum Arzt gegangen. Und er hat einmal gespült und der Pfropfen war raus und dann war gut. Gedanke. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Danke, Herr. Der Herr hat nicht das Ohr gespült, aber er hat mir den Hinweis gegeben, geh zum Arzt. Und dafür war ich dankbar. Auch mir diesen Blick ein bisschen zu erweitern. Ja, Gott tut Dinge und heilt auch, aber manchmal reicht das auch, zum Arzt zu gehen und der schafft das mit ganz geringen Mitteln auch. Ja, da dürfen wir einfach auch hören, so Herr, was sagst du? Und nicht verbohrt sein, es muss unbedingt auf diese Art und Weise geschehen. Es muss nicht unbedingt auf diese Art und Weise geschehen oder mit Handauflegung. Manche Heilung geschieht im Lobpreis. Wow, warum? Weil ich mich Gott gegenüber öffne. Weil ich mein Lob ihm bringe. Weil ich ihm nahe bin. Und er schenkt Gnade. Der Herr hat ganz viele Arten und Mittel und Wege. So. Glaubst du, dass Jesus dich liebt hat? Egal, ob du dein Leben schon Jesus gegeben hast oder nicht, ich kann dir versprechen, Jesus liebt dich von Herzen, von Herzen. Und er will, ich mache tatsächlich mal eine Reihenfolge, er will, dass du erlöst wirst. Manchmal kommt die Heilung sogar vorher, um dir zu zeigen, wie lieb er dich hat. Aber das Erste ist, er möchte dich im Himmel haben. Er möchte dich, sich in Ewigkeit möchte er dich bei dir haben. Das ist das Allerwichtigste. So, er liebt dich auf jeden Fall. Ob du ihn schon liebst oder kennst, ist nicht das Entscheidende. Aber wenn du ihn kennst und mit ihm gehst, dann kannst du davon ausgehen, ganz sicher, er wird alles Gute für dich tun. Auch, wie gesagt, ich habe die Spannung ja deutlich gemacht. Mit all den Fragen, die wir haben, wir dürfen ganz sicher sein, er liebt uns. Und so vertrauensvoll dürfen wir zu ihm kommen und auch beten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das darf ich in Anspruch nehmen, ohne zu denken, naja, bin ich heute dran? Meint er wirklich mich? Gilt das auch für mich? Ja, das kannst du alles an die Seite tun. Das sind alles Zweifel, da kann ich dir sagen, entweder kommen die von dir oder vom Teufel, der uns davon abhalten will. Wir dürfen darauf vertrauen. So, und wir dürfen mit dem Herrn darüber reden. Auch sagen, warum nicht? Ja, aber wir dürfen erstmal glaubensvoll kommen und sagen, Herr, ich möchte das von dir. Göttliche Heilung ist für uns, für jeden. Dafür ist Jesus gekommen. Das war sein Auftrag, als er gekommen ist auf diese Erde. Und das gilt auch heute noch. Er hat diesen Auftrag weitergegeben an uns, die wir ihm glauben, die wir ihm folgen. Er hat gesagt, legt den Menschen die Hände auf. Oder in Jakobus 5, salbt sie mit Öl. Wie gesagt, das Öl ist nicht das Entscheidende, sondern die Kraft Gottes, die Heilungskraft Gottes ist das Entscheidende. Das vollbringt das Wunder. Aber das Ölsalben ist ein Zeichen dafür, so du empfängst jetzt die Heilungsgnade Gottes, damit du das spürst. Das ist einfach ein Zugeständnis an uns. dass wir das wahrnehmen können. So, das werden wir heute tun. Deswegen habe ich das auch hier hingestellt. Wir wollen das erleben. Ich glaube, dass Jesus heilen will. Kannst du das glauben? Trotz der ganzen Zweifel, die ich gesät habe zwischendrin in der Predigt, der Hindernisse und so weiter. Ja, wenn du dir bewusst bist über Hindernisse, dann darfst du sie bekennen, darfst sie Jesus bringen. Sünde müssen wir nicht behalten, wir dürfen sie zu Jesus bringen und loswerden. Auch das gehört zur Heilung dazu. Das ist manchmal Voraussetzung dafür, aber dafür ist Jesus genauso gestorben. Auch das macht uns heil. Also wir wollen das heute Morgen in Anspruch nehmen und wir beten. Und wenn du das zulässt, dann salbe ich dich auch gerne mit Öl. Und wer, wie eben angesprochen, wer sich noch nicht bewusst ist, dass er Jesus angenommen hat in seinem Leben, den laden wir heute Morgen ein, Jesus kennenzulernen. Und wenn du erst Heilung brauchst, dann komm und nimm Heilung. Und wenn du merkst, der Herr tut was an dir, dann nimm ihn in dein Leben auf und erlebe das dauerhaft. Amen.